Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Eine große Mehrheit im Bundestag hat sich heute dafür ausgesprochen, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Das war eine emotionale Debatte, auch für Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, für Lars Klingbeil von der SPD und auch für Friedrich Merz von der CDU.
Wenn die Bundesregierung in den letzten Tagen und Wochen zu diesen Fragen eine klare und einvernehmliche Haltung eingenommen hätte, dann wäre weder der Antrag notwendig gewesen, noch diese ganze Debatte heute Morgen.
Ich bin dankbar dafür, dass wir eine Regierung haben, die weiß, dass sie konsequent und schnell entscheiden muss.
Deshalb ruft, ja deshalb schreit die Ukraine nach unserer Hilfe. Und das mag manchen tierisch auf den Keks gehen. Wir sollten aber so lange bereit sein, dazustehen, so lange, bis die vollständige territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt ist.
Es hat lange gedauert, bis die deutsche Regierung sich zu diesem Schritt entschieden hat. Viele Menschen in der Ukraine, die haben das nicht so richtig verstanden, warum Deutschland da nicht schneller und eindeutiger reagiert hat. Das berichtet unsere Korrespondentin Silke Dietrich. Sie war zusammen mit ihrem Kollegen Oliver Mayer die letzten Wochen in der Ukraine unterwegs, um von da aus zu berichten. Was die beiden gesehen und erlebt haben, wie ihre Berichterstattung funktioniert hat, das erzählen sie uns gleich ausführlich im frischen Podcast vom Update. Heute ist Donnerstag, der 28. April. Weiteres Thema bei uns, energiesparend kochen. Ja, praktisch, ne? Und es geht auch. Herd kurz an und den Rest macht die Kochkiste. Was das ist, erklärt euch Nova-Reporter Christian Schmidt.
Die ist gedämmt, also Wärme kann die behalten. Und das hat man so am Ende des 19. Jahrhunderts gemacht, hat da Rezepte entwickelt, bei denen man möglichst wenig den Herd benutzen musste. Also man hat Zutaten kurz erhitzt, dann schnell in diese isolierende Kochbox gestellt, um da die Restwärme ihr Übriges tun zu lassen.
Wie es funktioniert, Christian hat es selbstverständlich ausprobiert, und zwar mit Milchreis. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Der Krieg in der Ukraine. Seit dem 24. Februar, seit mittlerweile 8 Wochen, ist es das Thema, auch bei uns. Wir berichten von diesem Krieg und über diesen Krieg, und das können wir auch deshalb tun, weil wir Korrespondentinnen und Korrespondenten haben, die in der Ukraine selber sind. So wie Silke Dietrich und Oliver Mayer. Die beiden waren in den vergangenen 3 Wochen im Land unterwegs, um zu berichten, auch für uns. Sie haben die Orte gesehen, auf die Bomben gefallen sind. Sie haben mit den Menschen gesprochen, die unter diesem Angriff Krieg durch Russland leiden, und sie haben Situationen erlebt, für die man viel Kraft braucht, um sie zu verarbeiten. Hallo Silke, hallo Oliver.
Hallo.
Hi.
Wo seid ihr denn eigentlich gerade in der Ukraine?
Wir waren ja ganz lange Zeit in Dnipro im Südosten der Ukraine und sind jetzt gerade auf dem Rückweg nach Lviv. Wir sind gerade mittendrin quasi in Uman, und ja, die Strecke dauert 2 Tage, auch weil die Straßen jetzt seit dem Krieg noch mal schlechter und voller auch vor allen Dingen geworden sind. Von daher, wir befinden uns jetzt gerade auf dem Rückweg aus dem Land wieder heraus, mehr oder weniger.
Silke, ich fange jetzt einfach mal mit dir an. Nach diesen 3 Wochen, welcher Moment klingt am meisten nach bei dir?
Oh, also es gibt so ganz bewegende, traurige Momente. Das ist vor allen Dingen, glaube ich, wenn man mit den Menschen spricht, die aus Mariupol kommen und dann eben erzählen, wie sie da, man muss schon sagen, gehaust haben für Wochen, die dann kein Internet hatten, kein Strom, kein Wasser, die völlig aus so einer modernen Zivilisation in eine absolute Steinzeit katapultiert wurden und dann ständig diesen Bombenhagel hatten, beschossen wurden und nicht wussten, ob sie den nächsten Tag noch überleben. Und auf der anderen Seite finde ich einfach diese wahnsinnigen solidarischen Momente. Wir waren zum Beispiel auf einem Friedenskonzert, wo die Menschen keinen Eintritt genommen haben, sondern so eine Spendenbox dann da stand und die Leute einfach nochmal wieder ein bisschen Alltag haben wollten. Und egal, mit wem man hier redet, jeder macht was anderes als vor dem Krieg. Die helfen alle, die sind in Flüchtlingszentren unterwegs, die geben Erste-Hilfe-Kurse, die kochen für Geflüchtete oder für die Soldaten an der Front. Und das ist einfach ganz toll, das zu sehen und die Leute dabei zu sehen, die noch recht hoffnungsvoll sind.
Oliver, welcher Moment war das für dich? Also welcher hängt dir vielleicht auch noch so ein bisschen nach?
Ich war auch bei dem Konzert, bei dem Silke war, und ich habe da mit einer angehenden Psychotherapeutin gesprochen, und sie hat mir erzählt, dass sie ja noch gar nicht fertig ist mit ihrer Ausbildung, aber Geschichten von Menschen gehört hat, auf die sie nicht vorbereitet war. Sie hat auch davon erzählt, dass Menschen bei ihren Tränen ausgebrochen sind, die ihre Verwandte verloren haben, die ihre Freunde verloren haben. und die die einfach mal in den Arm genommen hat, sie gestreichelt hat, die Hände genommen hat. Sie hat auch geweint, als sie mit mir darüber geredet hat. Und das ist schon einfach sehr, sehr bewegend. Wir als Journalisten versuchen ja immer so ein Stück weit auch eine Distanz zu wahren, aber in dieser Situation kann man das einfach nicht. Da ist man zu sehr Mensch und das geht natürlich auch an einen persönlich dann ran.
Da ihr jetzt beide dieses Konzert angesprochen habt und ja auch nochmal diese Solidarität beide erwähnt habt, wie äußert die sich denn? Wie zeigt sich das ganz konkret? Wie habt ihr das erlebt?
Ich war ja fürs Morgenmagazin unterwegs und habe da mit vielen Kaffeebesitzern auch gesprochen. Und in den Cafés wird teilweise jetzt nicht mehr nur für die Gäste gekocht, eher für viel weniger Gäste als sonst. Und da ist es so, dass die Cafés jetzt für ganz viele Geflüchtete aus den Kriegsregionen kochen. Also teilweise bis zu 1500 Portionen am Tag. Sie sagen, wir verlieren 3/4 unserer Kunden und 3/4 unserer Einnahmen. Aber es gibt Menschen, denen geht es noch viel, viel schlechter. Und denen helfen wir jetzt.
In bestimmten Regionen ist ja der Krieg einfach sehr, sehr offensiv. Die sind sehr stark betroffen. Es gibt aber auch Orte in der Ukraine, da merkt man diesen Krieg eben nicht, ich sag jetzt mal nicht ganz so stark. Wie ist denn der Alltag eigentlich für die Menschen, die da wohnen?
Das ist schon manchmal skurril, weil wir waren ja ziemlich lange in dieser Stadt Dnipro und es gab die ganze Zeit Flugalarm und das hört man dann wirklich überall. Das geht über die Sirenen in der ganzen Stadt. Die Menschen haben die Sirenen auf den Handys durch die Radiostation. Das ist sehr laut und keiner geht mehr in den Bunker. In den letzten Tagen ist auch ziemlich warm geworden. Das heißt, die Leute saßen draußen im Café, haben mit ihren Kindern draußen im Park gespielt und über ihnen dann eben dieser Luftalarm. Und besonders deutlich fand ich aber, hat man es auch nochmal gemerkt am Abend. Es gibt eine Ausgangssperre und ab 21 oder später ab 22 Uhr war die Stadt komplett dunkel, weil einfach Verdunkelung angesagt war. Und da war dann richtig Ruhe und Stille. Da hat dann wirklich jeder gemerkt, dass wir im Krieg sind.
Silke, wie konntet ihr euch denn überhaupt bewegen? War das vielleicht auch immer begleitet, könnte ich mir zumindest vorstellen, von so einem latenten Angstgefühl oder blendet man das aus?
Also Angst fände ich zu stark. Ich hatte immer ziemlich gehörigen Respekt und das muss man, glaube ich, auch haben, weil wir waren ja wirklich in diesen völlig zerstörten Orten, zum Beispiel rund um Kiew. Da liegen überall noch Minen und wir wissen nicht, wenn wir irgendwelche Felder betreten, die noch nicht geräumt wurden, ob dann nicht Minen liegen. Es einfach sich frei in der Ukraine zu bewegen, ist schwierig, weil es gibt überall Checkpoints. Es gibt auch ein paar Auflagen vom ukrainischen Militär, dass wir bestimmte Sachen nicht filmen dürfen. Eben diese Checkpoints, damit das nicht rauskommt. Viele Leute haben auch Angst, manchmal mit uns zu sprechen, weil sie sagen, zeigt auf keinen Fall im Fernsehen, wo wir gerade sind. Dann dürfen wir keine Außenaufnahmen machen, auch von zum Beispiel von Flüchtlingszentren. Oder wir waren bei einem Bauern, der noch komplett volle Lager hatte. Und der hat gesagt, zeigt es nicht. Ich möchte nicht, dass hier der nächste Raketenangriff dann gestartet wird.
Ihr habt das in eurer Berichterstattung auch geschildert. Ihr sagt, überall wehen eigentlich ukrainische Fahnen. Das Militär wird beklatscht, das ukrainische. Das klingt ja auch ein bisschen danach, dass die Menschen eben nach wie vor Hoffnung haben. Wie habt ihr das erlebt?
Total. Also es ist wirklich egal, mit wem wir sprechen. Wir waren ja viel in Dörfern unterwegs, aber auch in den großen Städten. Und vor 2 Tagen habe ich noch mit einem Bauern gesprochen. Und dann haben wir auch dann, die Frage stellen wir auch ganz häufig und die gucken uns dann immer ziemlich verdutzt an, weil für die ist ganz klar, also der hat zum Beispiel gesagt, 120% glaubt er an einen ukrainischen Sieg, glaubt er an die Freiheit und daran, dass es bald wieder Frieden geben wird.
Jetzt ist euer Job klar, ne? Fragen zu stellen, hast du gerade gesagt. Gab es denn eigentlich auch umgekehrt Fragen an euch?
Ja, die Fragen an uns Deutsche waren natürlich, warum liefert ihr keine schweren Waffen und warum kommt ihr nicht mal endlich aus eurer Komfortzone raus und habt immer noch russisches Gas und russisches Öl? Also für die ist irgendwie ganz klar, es kann nicht so ein Sowohl-als-auch geben, ein Entweder-oder, sondern entweder man ist komplett auf Seiten der Ukraine oder es ist es eben nicht. Und in dem Moment, wo wir dann da nicht unterstützen, das trifft schon auf ziemlich großes Unverständnis. Und dann wird auch gefragt, warum wir das nicht machen.
Silke, ihr seid jetzt auf dem Weg zurück. Man hört es auch ein bisschen, ich glaube, du stehst irgendwo an der Straße, um mit uns sprechen zu können.
Genau,
mal kurz
an der
raus
Raststätte.
Aus dem Auto.
Ja.
Genau. Mit welchen Gedanken verlasst ihr denn jetzt eigentlich die Ukraine, Oliver und du?
Ich habe total Angst um die Ukraine, ehrlich gesagt, weil wir haben hier so viele tolle Menschen getroffen. Wir haben ja auch ganz viele Städte noch besucht, die noch völlig intakt sind. Und ich habe aber ja auch eben diese völlig kaputten Dörfer und Städte gesehen und habe wirklich Angst, dass das hier weitergeht und die Menschen, die wir getroffen haben, eventuell auch noch betroffen sein könnten.
Silke, dann vielen Dank an dich und auch an Oliver, dass ihr für uns berichtet hier in Deutschlandfunk Nova in den letzten Wochen aus der Ukraine. Und toi, toi, toi für euch und auch für eure Rückreise.
Danke auch an euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ganz normale Küchensituation. Ihr habt Hunger, also Herd an, Essen kochen, Herd aus, Essen aufessen. Verbraucht natürlich einiges an Energie, ne? Und Energie, das wissen wir ja, wird teurer für uns. Wie können wir denn energiesparend und klimafreundlich kochen? Unser Nova-Reporter Christian Schmidt ist bei seiner Recherche auf eine uralte Garmethode gestoßen. Dabei wird heißes Essen in eine Kiste gepackt und dann lässt man das einfach stehen. So habe ich das mal ganz kurz zusammengefasst. Christian, du kannst es jetzt ein bisschen detaillierter erzählen. Christian Schmidt, unser Nova-Reporter, sag uns, wie soll das funktionieren mit dieser Kiste?
Ja, das ist eine sehr alte Technik. Das ist die sogenannte Kochkiste. Die ist gedämmt, also Wärme kann die behalten. Und das hat man so am Ende des 19. Jahrhunderts gemacht, hat da Rezepte entwickelt, bei denen man möglichst wenig den Herd benutzen musste. Also man hat Zutaten kurz erhitzt, dann schnell in diese isolierende Kochbox gestellt, um da die Restwärme ihr Übriges tun zu lassen.
Also das Prinzip ist so abwarten und einfach fertig kochen lassen.
Ja, ja, genau. Das ist die Idee dahinter. In der Zeit des Ersten Weltkriegs zum Beispiel, da gab es einen richtigen Boom an Kochkisten, weil eben der Brennstoff so knapp war.
Wie viel Energie kann man denn damit sparen?
Also man kann es schon schaffen, dass man bis zu 4-mal weniger Energie verbraucht. Und das ist ja auch logisch, wenn man sich mal ein paar Rezepte für die Kochkiste im Internet anschaut. Nehmen wir mal Kichererbsen. Die müssen in einem normalen Topf, selbst wenn sie vorher eingeweicht wurden, ja, so eine gute Stunde auf dem Herd kochen. In Rezepten für Kochkisten heißt das, dass man sie ja so auf dem Herd 15 Minuten erstmal aufkochen muss. Und wenn man dann den Topf danach noch 2 bis 4 Stunden in die Kochkiste stellt, dann sind die gar. Oder Reis, der soll nur 5 Minuten kochen und braucht dann 2 Stunden in der isolierten Kiste mit der restlichen Hitze. Und bei Fleisch gibt es dann so ähnliche Angaben.
Und das funktioniert?
Ich habe drüber mit Kochbuchautorin und Foodbloggerin Gabriele Frank-Mölle gesprochen. Nicht wundern bei den Hintergrundgeräuschen jetzt, die war gerade im Zug unterwegs. Ich musste aber mit ihr sprechen, weil die ist wirklich die Slow-Cooking-Expertin in Deutschland. Wenn man die richtigen Rezepte hat, sagte, geht das mit der Kochbox eigentlich erstaunlich gut.
Sachen wie, weiß nicht, Bœuf Bourguignon oder Gulasch muss man natürlich etwas länger vorher ankochen. Das reicht also nicht kurz mal einmal ankochen und anschließend in die Kiste zu stellen. Aber bei Milchreis und so anderen Sachen, Desserts, Puddings, Gemüse, Curries, kocht man eigentlich nur kurz an und stellt es anschließend rein, verpackt es gut und dann hofft man, dass es gar wird. Und das wird es dann auch.
So, da hat man schön gehört, dass der Zug jetzt weitergefahren ist. Ja, als Gabriele gesagt hat, Milchreis funktioniert gut, habe ich das direkt mal ausprobiert.
Ich wusste genau, dass das passieren würde, Christian. Ja, alles andere wäre auch langweilig mit dir, ne? Ja. Okay, dann erklär uns, wie hast du das gemacht?
Ja, ich war ziemlich faul, weil das ist ja das Versprechen dieser Rezepte. Ich habe Milch und Reis in einen Topf gegeben. Normalerweise müsste ich den dann mindestens 30 Minuten simmern lassen, auch immer schön umrühren. Mhm. Aber in diesem Rezept für die Kochkiste heißt das, höchstens 10 Minuten aufkochen. Das reicht. Also habe ich nach 10 Minuten den noch harten Reis in meinen Behälter, den ich hier habe, mit noch ziemlich viel Milch. Der Reis war dann innerhalb von 4 Stunden hoffentlich aufgesaugt. Ich habe das noch nicht gemacht, müssen wir jetzt gleich
machen.
Ach
so, das heißt, du hast jetzt nicht so eine Kochkiste genommen, sondern so einen Behälter. Was ist das für ein Behälter? Was kann
ja, genau, ich habe tatsächlich die Masse in so einen Isolierbehälter für Kaffee reingestrichen.
Ah, okay.
Das geht auch, der muss nur dicht halten. Hält auch dicht und für viele Stunden auch. Das ist also perfekt. Ne? Kochkiste from the future. Man kann auch gucken, ob man zu Hause ja so eine Thermostyroporbox findet. Dann kannst du den Topf da reinstellen. Manche packen das auch ans Bett tatsächlich, also in so eine Bettdecke einhüllen. Und es gibt auch Kochsäcke, also extra wärmeisolierte Stoffsäcke. Die muss man sich so vorstellen, wie so einen überdimensionierten Ofenhandschuh. Damit kann man den Topf dann auch umhüllen.
Christian, jetzt wollen wir natürlich wissen, ob das funktioniert hat, ne?
Ja, also, ich mach mal auf, okay?
Mach mal auf. Wie lange hat der Reis jetzt noch weiter gegart? Wie lange ist der schon da drin?
Wir haben 6 Stunden auf der Uhr. Ja. Wie gesagt, vorhin war der noch hart. Ich habe wirklich noch nicht reingeguckt.
Ja.
Also er ist jetzt zumindest noch warm.
Mhm. Und du probierst?
Ja, Alter, der ist durch. Das schmeckt auch. Ich habe ordentlich Zucker rein. Ich habe den mit Kokosmilch gemacht.
Alter, der ist durch.
Aber der ist jetzt durch.
Ja, ist doch eine ganz eindeutige Aussage.
Also
es hat wirklich funktioniert. Du beißt da auch nicht mehr auf irgendwas ganz hartkörniges, sondern so, wie der Milchreis eigentlich sein soll.
Absolut, auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Jetzt hast du ja vorhin schon mal von Slow Cooking gesprochen, also Essen ganz langsam warm machen, lang garen, weil das eben schonender sein soll. Ist das bei so einer Kochkiste auch so?
Ja, die Kochkiste ist ja quasi so die Uroma von Slowcookern, die man überall gerade kaufen kann. Und ja, das hat Vorteile, sagt Autorin Gabriele Franke-Mülle.
Es ist auch ein sehr schonendes Kochen. Es verkocht so schnell nichts zu irgendeinem Brei oder irgendeiner Pampe, klar, weil man ja nicht heftig kochen kann, weil halt nur die Hitze konserviert wird.
Einziger Nachteil, ganz ehrlich, du musst halt ein sehr genaues Rezept haben, weil Kochkiste aufmachen und abschmecken, das geht halt nicht, ne? Weil dann die ganze Hitze flöten geht.
Christian, danke mal wieder fürs Experimentieren. Also weniger Herd, mehr Resthitze nutzen. Das ist die Idee einer Kochbox, eigentlich ja schon aus dem 19. Jahrhundert. Feiert gerade ihr Comeback. Und weil es eine sehr nachhaltige Idee ist, mit der wir unseren Energieverbrauch vierteln können, haben wir es ausprobiert. Christian Schmidt hat das gemacht, wie es funktioniert. Ganz gut. Milchreis schmeckt. Und den verputzt ihr jetzt noch, ne?
Ja, sehr gern. Danke,
Guten.
Wenn das der Auftrag ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist denn eigentlich mit Corona? Ja, das ist schon ein Thema, das gerade gar nicht mehr so richtig präsent ist, ne? Also ich meine, klar, es gibt viel, viel mehr Lockerungen schon seit ein paar Wochen. In vielen Bereichen brauchen wir überhaupt gar keine Maske mehr. Gleichzeitig stecken sich natürlich immer noch sehr viele Menschen an, Hunderttausende pro Tag mit dem Coronavirus. Aber auch das ist irgendwie so ein Ding, das verarbeitet man mittlerweile. Man registriert das, aber es regt einen irgendwie nicht mehr so ganz dolle schlimm auf. Die Inzidenzen gehen zurück. Während in China eine Stadt nach der anderen in den Lockdown geht, ist man bei uns in Europa zuversichtlich. Julia Polke aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat jetzt vom Ende der akuten Phase der Pandemie gesprochen. Was genau ist damit gemeint?
Mit der akuten Phase ist die Notlage gemeint. Sie ermöglicht schnelles und mitunter starkes Eingreifen in die Freiheit der BürgerInnen. Und das ist nur gerechtfertigt, wenn dadurch Schlimmeres vermieden wird. Und das kann man langsam so nicht mehr begründen. Deshalb hat die EU-Kommission jetzt einen Leitfaden vorgelegt, der den EU-Staaten einen Übergang von der akuten Phase der Pandemie hin zu einem langfristigen Umgang aufzeigen soll.
Und wie soll das aussehen?
Die EU-Länder werden dazu aufgefordert, noch einmal stark die Impfungen inklusive Booster zu bewerben. Denn nur etwa 64% der Bevölkerung der EU haben laut Aussagen der EU-Kommission bisher eine Boosterimpfung. Und ohne diese ist der Schutz gegen eine Covid-19-Erkrankung durch die Omikron-Variante verschwindend gering. Das wissen wir ja mittlerweile. Und etwa ein Fünftel der Bevölkerung in der EU habe noch gar keinen Impfschutz. Allerdings war auch knapp die Hälfte der europäischen Bevölkerung schon mit dem Coronavirus infiziert. Diese Zahlen werden allerdings immer ungenauer. Es ist kaum zu sagen, wie viele davon jetzt geimpft waren, wie hoch die Immunität in der Bevölkerung also tatsächlich ist.
Aber es soll doch nicht nur weiter geimpft werden, oder? Also diejenigen, die es bis jetzt noch nicht gemacht haben, die werden sich ja sehr wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr impfen lassen.
Genau, und deshalb soll es trotzdem auch noch weitere Maßnahmen geben, wie der Pandemie in Zukunft dann begegnet werden kann. Zum einen soll ein langfristiges Testsystem geschaffen werden. Wie genau das aussehen soll, ist allerdings noch nicht bekannt. Auch die Ausbreitung des Virus und die Überwachung von Virusvarianten sollen weiterhin stattfinden. Da gibt es jetzt auch gerade eine neue oder einige neue, die sich in Südafrika exponentiell ausbreiten. Und das scheinen, anders als bisher angenommen, keine Untervarianten von den beiden hier bekannten Omikron-Varianten zu sein. Das sagt zumindest der Virologe Christian Drosten. Und darauf weitere Wellen, da muss man sich eben schon auch vorbereiten. Das sagt die Kommission und schlägt eben vor, nicht mehr jeden Fall nachzuhalten, sondern anhand von Daten, die auch schon im Rahmen der Influenza-Überwachung erhoben werden, die Fälle zu schätzen, um eine Entwicklung ausmachen zu können.
Jetzt geht die Entwicklung ja gerade nach unten. Trotzdem sind die Zahlen extrem hoch. Es fühlt sich ja schon seltsam an, von einem Ende zu sprechen. Wie sinnvoll ist das denn?
Ja, es ist gerade noch sehr schwer zu sagen, wann sich eine neue Variante ausbreiten wird und welche Eigenschaften diese mit sich bringt. Und deshalb ist die Überwachung so wichtig und die Kommunikation, dass Masken und Abstand im Herbst und Winter auch nochmal wichtig werden könnten. Aber so viel wird das gar nicht ändern. Wir fahren ja in Deutschland auch immer mehr Maßnahmen zurück. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern, die beraten heute Abend zum Beispiel über eine verkürzte Isolations- und Quarantänezeit.
Die EU-Kommission spricht von einem Ende der akuten Phase der Pandemie. Einen wirklichen Plan für diese neue Phase gibt es noch nicht. Aber Corona soll weiter beobachtet werden, um eben auf neue Varianten und Ausbrüche reagieren zu können. Aktuelle Infos dazu von Julia Polke.
Deutschlandfunk Nova.
Update.
Wer darf oben ohne ins Schwimmbad? Naja, kommt drauf an, wen man fragt und wer diese Person ist, die ohne Oberteil ins Wasser möchte. Für Männer ist das in der Regel ja kein Problem, ne? Badehose, oberkörperfrei, Körper vom Dreier und dann ab dafür. Für Frauen oder weiblich gelesene Personen mit Brüsten sieht das anders aus. Da kann es Probleme geben, so wie in Göttingen im vergangenen Jahr. Da gab es Beschwerden in einem Schwimmbad, weil eine nicht-binäre Person kein Oberteil anhatte. Jetzt die neue Regel für dieses Schwimmbad. Da dürfen ab Mai an den Wochenenden alle Menschen oben ohne schwimmen. Warum zwischen Brüsten überhaupt unterschieden wird, dazu kann uns Rebecca Endler mehr sagen. Sie ist Journalistin und hat das Buch Das Patriarchat der Dinge geschrieben. Rebecca, warum scheint es bei Männern okay zu sein, wenn sie zum Beispiel im Schwimmbad oben ohne sind, bei Frauen oder weiblich gelesenen Menschen aber nicht?
Weil Männer in der Geschichte nie ihre völlig funktionslosen Nippel fetischisiert oder sexualisiert gesehen haben, so wie das weiblich gelesene Personen und weiblich gelesene Brüste quasi im Laufe des Patriarchats durchlaufen haben. Das ist der einzige Grund, weil eigentlich gibt es keinen Unterschied, außer dass die einen Brüste eine Funktion haben und die andere keine. Aber auch diese Funktion ist ja wirklich auf einen sehr kurzen Lebensabschnitt bemessen. Also das ist der einzige Grund tatsächlich.
Aber warum wird denn eine weiblich wahrgenommene Brust im öffentlichen Raum oft noch, ja, du sagst fetischisiert, sexualisiert?
Und damit auch tabuisiert, ne? Weil das praktisch ist, wenn man einen weiblich gelesenen Körper zensieren kann, wenn man darüber bestimmen darf, wer sich wie zeigen darf. Das ist eine Form von Machtausübung. Und diese Behauptung beispielsweise, dass Kinder vor dem Anblick geschützt werden müssen, also das war ja im Fall von Göttingen die Behauptung, die da im Raum steht, da fragt man sich ja aber, wovor? Also Kinder, die im Zweifelsfall vielleicht sogar an einer weiblichen Brust irgendwie genährt werden, ab wann setzt das ein, dass wir Kinder davor schützen müssen? Und wie paradox. Und wer bestimmt vor allen Dingen, wovor geschützt werden muss? Das sind hier, wie auch im Fall in Göttingen, einfach Männer, die dann was denken und denken, ich muss andere davor bewahren, auch das zu denken, wenn ich eine Brust sehe.
Gibt es denn eigentlich noch andere Beispiele, wo zwischen Brüsten und Geschlechtern unterschieden wird?
Ja, ganz krass sehen wir das in den öffentlichen, in den sozialen Medien. Also das Privileg, sich oben ohne zeigen zu dürfen, das ist ja fast schon, wenn man beispielsweise im Sommer an einem Basketballfeld vorbeigeht, hat man fast schon den Eindruck, die Männer, die sich nicht oben ohne nackig zeigen, die sind prüde, weil das gehört dann irgendwie so zum guten Ton dazu. Und in den sozialen Medien ist es genauso. Und da wird sehr hart auf Instagram und Facebook früher auch zensiert. Da haben wir sogar diesen Kontext des Stillens, der wird dann als ruhmreiche Ausnahme, der sich im Übrigen auch über mehrere Jahre erkämpft werden musste. Also unter diesem Hashtag Free the Nipple ging dann über Jahre hinweg dieses Hin und Her, was darf man zeigen und was nicht. Dann wurde irgendwann festgelegt, ja, weibliche Brüste dürfen gezeigt werden. Es muss aber im Stillkontext geschehen, was auch, also es ist so willkürlich einfach. Und da haben wir das noch viel krasser. Also da werden sowieso auch andere Körper zensiert. Also wer nicht dünn ist, wer nicht normschön ist, wer nicht weiß ist. Also wir haben auch diese ganze Free the Nipple-Bewegung, die hat auch gezeigt, dass eigentlich oben ohne oder das Bedürfnis, oben ohne rumlaufen zu dürfen, ist eben auch ein weißes Privileg. Das waren weiße Aktivistinnen, die das gefordert haben, weil wir auch wissen, ein rassifizierter Körper kann sich auch nicht so in der Öffentlichkeit zeigen und kann sich auch nicht auf den sozialen Medien so inszenieren, wie die Person das vielleicht gerne hätte.
Was wären denn dann geschlechtergerechte Lösungen? Wie könnten die aussehen?
Ja, wir müssen eigentlich komplett davon weg, Körpern eine Wertigkeit zuzuschieben, weil sie eben so nach so patriarchalen Kriterien funktioniert. Und gerade die Person, die in Göttingen das den Stein zum Anstoßen gebracht hat, eben weil sie rausgeworfen wurde aus dem Schwimmbad, das ist eigentlich eine wirklich ganz interessante Geschichte, weil das zeigt uns auch, wie willkürlich diese Zuschreibungen sind von Körpern. Wer ist weiblich, wer ist männlich und was verbinden wir davon? Und unser ganzes Rollenkonstrukt, unser sozial erlerntes wie hat ein weiblicher, wie hat ein männlicher Körper auszusehen, da merken wir, dass diese Kriterien da nicht funktionieren. Und deswegen ist das aus meiner Sicht wirklich begrüßenswert und ganz wunderbar, weil sie diese Willkür einfach auch zeigen. Und dass es etwas ist, was nicht natürlich ist, sondern was uns anerzogen wurde, bestimmte Körper zensieren zu müssen oder denken, dass wir sie zensieren zu müssen, wohingegen andere unzensiert frei walten können. Weil es zeigt natürlich auch, wer irgendwie soziale Teilhabe hat und wer gewünscht ist und wer ungewünscht ist. Das steckt da alles mit drin. Und deswegen finde ich den Vorstoß gerade von nicht-binären Personen, das befreit uns alle letztendlich. Also
Rebecca,
sehr begrüßenswert.
Ja, danke für deine Einschätzung, warum Brüste, naja, am Ende muss man sagen, eben politisch sind, warum zwischen Brüsten überhaupt unterschieden wird. Wir haben darüber gesprochen mit Rebecca Entler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, jetzt wird es vielleicht ein paar Wochen etwas enger. Es knubbelt sich Wechsel auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation. Da ist heute das neue Team eingetroffen. 4 weitere Astronautinnen bzw. Astronauten. Die alte Crew, die kehrt erst Anfang Mai zurück. Dann sind es also nur noch ein paar Tage, wo es sich knubbelt. Nicht wie Wochen, was ich eben gesagt habe, ist natürlich Quatsch. Also, alte Crew kehrt zurück Anfang Mai auf die Erde. Auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer. Wir wollen wissen, wie sich denn eigentlich jetzt der Körper an die Schwerelosigkeit gewöhnt, und erklären kann uns das die Weltraummedizinerin Birgitta Ganse. Frau Ganse, die 4 neuen Astronautinnen und Astronauten haben ja trainiert dafür, die wissen also schon, was sie in der Schwerelosigkeit erwartet. Aber ist es trotzdem dann nochmal anders und ein Unterschied, wenn das die ganze Zeit so ist?
Ja, hallo erstmal, schönen guten Abend. Ja, natürlich, je länger man schwerelos ist, umso erheblicher werden die Veränderungen und umso dringender muss man auch dagegen etwas tun. Sie kennen ja auch das Sprichwort von der Erde, was wir alle aus den Fitnessstudien kennen, use it or lose it, also was man nicht trainiert, wird abgebaut.
Ja.
Genau. Und so ist das natürlich auch im Weltraum. Es fängt an mit Weltraumkrankheit, Übelkeit, Erbrechen und so weiter und so fort. Am Anfang hat man häufig Rückenschmerzen, weil sich die Bandscheiben ausdehnen. Und dann geht es natürlich los mit Muskelmasseverlust. Langsam baut sich dann auch der Knochen ab. Aber unsere Astronautinnen und Astronauten auf der ISS trainieren ja kräftig. Und zwar 2,5 Stunden pro Tag. Also ich glaube viel mehr als unsere oder die meisten Hörerinnen und Hörer, zumindest mehr als ich.
Ja, ich kann mich da ruhig einschließen. Danke, dass Sie es nochmal erwähnt haben. Wie schnell verändert sich denn der Körper in der Schwerelosigkeit? Wie flott geht das?
Ja, das hängt extrem von dem Körpersystem ab. Also verschiedene Sachen sind schneller oder langsamer. Schnell ist zum Beispiel der Muskelabbau. Also schon nach 2-3 Wochen hat man ungefähr 20% der Muskelmasse verloren. Also das merkt man schon richtig, dass die Oberschenkel sind dann wie Pudding, wenn man nichts dagegen macht. Der Knochenabbau hingegen dauert sehr lange. Also da beobachtet man zwar auch mit sensitiven Methoden schnellen Unterschied, aber das dauert insgesamt viel länger, braucht aber hinterher auch viel länger, um wieder normal zu werden, wenn man wieder auf der Erde zurück ist.
Ja, wenn Sie das hinterher schon ansprechen, Sie haben mal erklärt, Menschen, die aus dem All zurückkommen, die erkennt man an ihrem dicken Gesicht und den dünnen Beinen. Warum?
Nee, nicht wenn die zurückkommen, sondern wenn man in Schwerelosigkeit ist.
Ah, da ist es dann, okay.
Genau, ja. Weil normalerweise wird einem ja die Flüssigkeit, also das Blut, in die Beine gezogen von der Erdgravitation, von der Erdanziehungskraft. Mhm. Wir kennen das ja auch, wenn wir morgens aufwachen, sind die Beine dünner, als wenn man abends zu Bett geht. Und in Schwerelosigkeit ist dieser Effekt verstärkt. Das heißt, es gibt einen Fluid-Shift im Körper. Die Flüssigkeit, die sich bei uns sonst in den Beinen sammelt, verschiebt sich nach oben und dadurch bekommt man ein dickes Gesicht, das heißt Puffy Face, und man bekommt dünne Beine, sogenannte Vogelbeine.
Ja, Frau Ganse, ich muss mal kurz unterbrechen. Ich glaube, jetzt hat sich hier irgendwas eingeklinkt. Irgendjemand aus dem All vielleicht an unsere Leitung und hat uns hier noch einen ordentlichen Brummton auf die Leitung gelegt. Aber ich glaube, der ist jetzt wieder weg. Sagen Sie nochmal was? Sie sind nochmal da, ne?
Ja, ja, genau. Hallo, ich bin noch da. Was okay. Haben Sie denn noch gehört?
Ich habe alles gehört, aber der Brummton war so, dass ich dachte, jetzt muss ich mal kurz fragen, ob jemand aus dem All dazwischen gefunkt hat. Okay, also dickes Gesicht, dünne Beine, haben Sie uns erklärt. Wir haben bei uns in den Wissensnachrichten auch darüber berichtet, dass sich im All auch etwas verändert an unserem Gehirn. Was denn oder beziehungsweise wie denn?
Ja, das ist so ein bisschen schockierend. Da gab es in den letzten Jahren Hinweise, dass das Gehirn schrumpft. Und auch da zählt wieder use it or lose it. Man vermutet im Moment, dass es eventuell, also verschiedene Gründe dafür geben kann. Denn ähnliche Ergebnisse gab es in der Antarktis bei Überwinternden, die ja gar nicht der Schwerelosigkeit ausgesetzt sind, aber genauso sozial isoliert sind und weniger Reize haben als sonst. Und auch wenn man im All ist, ist das zwar am Anfang ganz schön spannend, aber irgendwie ist das doch ein relativ kleiner, begrenzter Lebensraum. Und man vermutet jetzt, dass es vielleicht damit was zu tun hat, aber vielleicht hat auch dieser Fluid Shift im Körper was damit zu tun. Das ist ein ganz wichtiges Thema gerade in der Forschung.
Frau Ganse, dann danke fürs Erklären. Den kleinen Brummton in der Leitung, den haben wir jetzt einfach mal weggeixt. Sehr schön, der war nicht mehr da. Wie sich der Körper verändert in der Schwerelosigkeit. Birgitta Ganse, Weltraummedizinerin, hat es erklärt in Deutschlandfunk Nova. Danke für Ihre Zeit.
Danke, schönen Abend noch.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.